Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Heute bin ich nicht daheim im Studio, sondern in den heiligen Hallen in einer Werkstatt in Strümpfelbach und darf Gunther herzlich willkommen heißen. Hallo Gunther, schön, dass du dabei bist.
Servus Philipp, gern.
Wir sind heute in deiner Werkstatt. Da stehen ganz viele VW-Busse und es wird fleißig geschafft, gerichtet, geschraubt. Ich möchte heute mit dir über eine ganz besondere Reise sprechen, die du vor 5 Jahren, also 2017, erlebt hast. Du bist mit deinem Bus, wenn ich es richtig weiß, 20.000 Kilometer in Summe.
Ziemlich genau 20.000, ja.
Ja, und ich habe mal versucht zu zählen, durch 17 Länder plus minus wahrscheinlich gefahren. Und das ist einfach ein faszinierendes Abenteuer und ich möchte dich heute einladen, davon zu berichten.
Ja, schauen wir mal, ob mir noch was einfällt, ob ich mich noch erinnern kann.
Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, das kriegt man hin. Vielleicht erstmal vorweg, wie kamst du eigentlich zu dieser Werkstatt hier und woher kommt deine Leidenschaft für die VW-Busse?
Naja, die Leidenschaft für die VW-Busse hat nichts damit zu tun, wie ich zu der Werkstatt komme, sondern das war einfach mal der erste Campingurlaub überhaupt. Der war mit einem gemieteten Fahrzeug und war in Skandinavien. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, einfach ein Busle zu kaufen. Weil für mich war es schon immer wichtig, wenn man verreisen will, braucht man was Zuverlässiges, weil man will den Urlaub genießen. Und dann muss das einfach funktionieren. Und damals war das ein VW-Bus Westfalia Helsinki mit 2 Liter Motor, an dem eigentlich nichts zu machen gewesen wäre, um 1700 Mark.
Okay, und damit fing alles an und nach der Reise war dann klar, oder nach dem Erwerb des Busses war klar, das läuft soweit, die Reisen in den 90er Jahren, die liefen zuverlässig ab, ihr kamt sicher und wohlbehalten wieder daheim an und so wuchs es über die Jahre dann bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem du deine Werkstatt gekauft hast oder gemietet hast, um da weitere Busse zu richten.
Ja, das ist also gewachsen hier in Strümpfelbach. Das ist immer größer geworden. Ich habe immer mehr dazu gemietet und auch Leute kennengelernt. Ja, das Netzwerk hat sich halt gebildet in den letzten, sind jetzt auch schon über 25 Jahren, ein Netzwerk gebildet und habe jetzt hier halt Untermieter und gut, jetzt sind wir am Limit, also mehr geht nicht mehr und hier wird halt VW-Busse geschraubt und über Reisen gesprochen, also das schläft nicht ein, mit den alten Busse fortzufahren, wir haben die Autos alle nicht, um an Oldtimer-Treffen teilzunehmen und hier irgendeinen Pokal abzuräumen auf einem Treffen, sondern die hier sind, die sind alle mit ihren Busse hier, um die zu benutzen. Nach wie vor urlaubstauglich, fernreisetauglich und die werden hier halt in Schuss gehalten. Und das macht ist eigentlich das, was Spaß macht. Man redet nicht nur über das Blech und über das Öl, sondern auch über die Reisen, die man jedes Jahr macht.
Und das ist auch das richtige Stichwort. Dann lass uns gleich mal einsteigen. 2017, wie gesagt, seid ihr auf den Spuren der Seidenstraße gefahren. Mit Patrick, auch ein leidenschaftlicher Busliebhaber. Und ihr seid auf den sagenumwobenen Pamir Highway hochgefahren. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie fing das Ganze an? Wann kam dir da die Idee, hey, lass uns die Reise machen, lass uns zusammen das Abenteuer erleben?
Also die Idee hatte ich schon länger, weil ich gucke also gern so in der kalten Jahreszeit, um Weihnachten oft, kommen da so Dokumentationen viel. Wenn die Tage kurz sind und die Abende lang, dann holt man sich da die Inspirationen auf die Vorträge, wo ich dann gern hingehe.
Okay, ja.
Und da gab es halt dann die Idee von der Landschaft her. Ja, ich bin ja auch im Alpenverein, ich habe ja viele Hochtouren gemacht. War einfach die Idee, dass man mal den Pamir Highway befahren könnte. Und zwar dann halt natürlich mit dem VW-Bus. Und daraus natürlich ein Fahrabenteuer zu machen, das stand im Vordergrund. Also wir sind schon viele Städte angefahren und hinter halt ein, zwei Nächte verbracht. Mhm. Aber in der Hauptsache sind wir dann weitergefahren, weil das war eigentlich das Event. Auf der Pamir-Ebene zu stehen mit dem VW-Bus, mit dem ja, damals knapp 40 Jahre alter VW-Bus.
Ui. Mhm.
Und das auch ohne jegliche Probleme. Das muss man euch dazu sagen.
Ja, das dürfen wir gleich vorwegnehmen. Ihr seid 20.000 Kilometer gefahren und laut deines Blogs habt ihr kein einziges Ersatzrad gebraucht. Stimmt das?
Das ist richtig. Wir haben vorher gute Reifen drauf gemacht, haben dann zwei Räder mitgenommen und einen Reifen, aber nichts gebraucht. Das stimmt. Und die im Übrigen, die Reifen und Räder, die sind auch immer noch drauf.
Immer noch, also 5 Jahre später immer noch.
Genau, die taugen immer noch und haben kaum ein Profil verloren und sind auch nicht hart. Also super Reife.
Klasse, sehr gut.
Aber man muss auch dazu sagen, Autofahren heißt in den Regionen Autofahren. Da kommt man nicht mal im Traum drauf, das Autoradio anzumachen. Da hat man überhaupt keinen Kopf dafür. Das sind derartige Straßenverhältnisse, dass da der Reif das kleinste Problem werden kann.
Erzähl gerne nachher nochmal mehr. Starten wir mal am Anfang der Reise. Ihr wolltet im April 2017 aufbrechen und anscheinend gab es da erstmal bürokratische Hürden. Ich habe gelesen, ihr musstet erstmal nach Frankfurt fahren, bevor ihr überhaupt in Richtung ja, Nahe Osten aufbrechen konntet. Was war das Problem?
Das Problem war das Visum für Turkmenistan. Das haben wir nicht bekommen.
Okay. Ging es nur um das eine Visum?
Ja, also alle anderen Länder waren safe und ich habe dann immer wieder telefoniert und habe dann zu der Visa-Agentur gesagt, also wenn wir jetzt nicht loskommen, dann brauchen wir gar nicht erst starten, weil dann geht uns die Zeit aus.
Mhm.
Und dann hieß es, ja, dann müssen wir den Pass eben abholen. Und dann haben wir am gleichen Tag der Abfahrt morgens noch in Frankfurt den Pass auf der turkmenischen Botschaft abgeholt.
Und danach ging es dann nach Österreich?
Ja, wir haben dann die Versicherung, also mündliche Zusicherung bekommen, dass wir auf der Reise eine Einreisebestätigung nach Turkmenistan bekommen. Mit dieser können wir dann das Visum direkt an der Grenze beantragen und so haben wir es dann auch gemacht.
Okay, sehr gut. Und dann ging die Reise los, mehrere tausend Kilometer. Ich habe mir mal die Station notiert, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Türkei. Und dann kam der Iran und für die Zuhörer, ihr habt ja parallel so einen kleinen Reiseblog betrieben und im Iran hattet ihr dann irgendwie Probleme, weil die Regierung gesagt hat, hey, die Website, die zensieren wir mal und da musstet ihr anscheinend irgendwie zu einem ja, IT-Spezialisten, dass ihr überhaupt wieder schreiben könnt. Erinnerst du dich noch daran?
Also das hat eher der Patrick immer alles gemacht mit dem Schreiben und mit dem Blog. Aber Wir haben das Problem gehabt, dass man die E-Mails eben abrufen muss mit dieser Einreisebestätigung.
Okay, ja.
Und das konnte man nur immer Internetcafé, das wir da irgendwo dann halt auch doch gefunden haben. Und siehe da, tatsächlich dann gegen Nachmittag war diese Einreisebestätigung genau an dem Tag da, wo wir dann nach Turkmenistan einreisen wollten. Allerdings war das nach 18 Uhr, da war die Grenze schon zu und dann sind wir schon am nächsten Tag nach Turkmenistan.
Habt ihr dann direkt an der Grenze übernachten können oder wie habt ihr das dann gemacht?
Ja, da gibt's, ja, da kann man überall übernachten natürlich. Da hat's Land und Platz, also da kannst du überall hinstehen.
Apropos Land und Platz, ich habe gelesen, dass ihr in Tabriz, heißt es glaube auf einem Bazar wart, 7 Kilometer Länge.
Insgesamt, ja. Ist also wie 1001 Nacht, das muss man, sowas muss man mal erlebt haben.
Ja, hat dich das, oder was hat dich daran am meisten fasziniert? Die Gerüche oder die vielen Farben? Erzähl mal, wie gingst du dabei?
Naja, das ist halt, ich kannte so Bazars auch von Touristenreisen nach in Türkei zum Beispiel. Ja, da gibt es ja auch so Bazare, da kann man auch Gewürze und was weiß ich, Zuckerbäcker gibt es da und was man alles so kaufen kann, aber das, was man da im Iran erlebt, das schlägt es um Länge. Ja, das sind, da gibt es Zuckerbäcker, das kann man nicht beschreiben. Das kann man einfach nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben und auch gefühlt tonnenweise Safran, kostet nichts und auch Pistazien und Nüsse, also Zentner tonnenweise auf dem Bazar. Das ist ein Schlaraffenland eigentlich.
Das heißt, ihr habt euch da gut eingedeckt mit Reiseproviant und Verpflegung.
Ja, auch, also da gibt es ja dann natürlich um die Preise, gell? Also da,
Ja, ich habe auch gelesen, ihr habt mal euren Bus waschen lassen, irgendwie für 2 €. Die haben dann eine halbe Stunde lang komplett den Bus poliert.
Ja, also poliert nicht, aber innen und außen gewaschen und zu viert.
Zu viert?
Eine halbe Stunde. Mit Dampfstrahler, Hebebühne von unten, alles drum und dran, genau. Ja. Ja. Das war in Usbekistan. Das war vor Bukhara, bevor wir noch in die Stadt reingefahren sind, nach Bukhara, da war das.
Okay. Ja, ihr wart ja auch, glaube ich, öfters in der Werkstatt, oder? So Ölwechsel machen und einmal hatte der, glaube ich, irgendwie den Fall, dass was gefettet werden musste, irgendwie an der Achse oder so.
Ja, der VW-Bus hat ein Wartungsintervall, alle 5000 Kilometer die Vorderachse zu schmieren und alle 7500 Ölwechsel, alle der Benziner alle 15.000, aber gut, da muss man dann halt Öl wechseln, wenn man gerade in der Stadt ist. Da kommt's jetzt, macht man es halt ein bisschen vorher.
Okay. Ja, und da war der doch auch in einer Werkstatt, bei der, die, wie nennt man das, der Tunnel, wo man drunter geht, Sicht.
Die Grube, meinst du?
Die Grube, genau. Ja. Die war irgendwie frisch gestrichen und hab da gesagt, nee, hier machen wir es lieber doch nicht, weil wir haben keine Auffangwanne dabei. Oder.
Ja, das war, ich habe an der Grenze nach usbekisch-tadschikische Grenze, da habe ich den Zöllner gefragt, wo man denn einen Ölwechsel machen kann, weil da war es Zeit. Und dann hat der Grenzer gesagt, ja, Ölwechsel können wir auch hier machen, drüber, wo die LKWs abgefertigt werden, da hat es Grube.
Okay.
Ja. Und dann können wir gerne rüberfahren, ist eh nichts los. Und dann können wir dort Ölwechsel machen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, da haben wir ja nie, ja, kein Eimer dabei und nichts. Dann wollte er noch einen Eimer holen. Dann habe ich gesagt, nee, aber wir müssen ja auch entsorgen.
Ja.
Und was er dann gesagt hat, das sage ich jetzt lieber nicht, aber wir haben es dann in einer Werkstatt gemacht.
Ah, okay, verstehe, ja. Dann habt ihr das Öl gewechselt und konntet danach weiterfahren.
Ja, das war also eine Werkstatt nach hiesigem Standard, muss man sagen.
Die Straßen waren ja, wie du vorhin angedeutet hast, nicht nach hiesigem Standard und gerade in Tadschikistan habt ihr ja so einiges erlebt. Beschreib mal, wie die Straße, die Passstraße da war, denn da gab es ja so einige Überraschungen.
Ja, also wir haben unterschiedlich schlechte Straßenverhältnisse gehabt. Also in Turkmenistan, da gab es die größten jemals gesehenen Schlaglöcher auf der vierspurigen Straße. Also Höchstgeschwindigkeit 2 Tage, Höchstgeschwindigkeit 30, 25 meistens.
Für 2 Tage lang?
Ja, 600 Kilometer mit 25 km/h,
mehr ging nicht.
Und der Hintergrund des Visum, das wir dann, diese Einreiseerlaubnis, die wir bekommen haben für die 5 Tage, die war schon 3 Tage alt, als wir das Internetcafé gefunden haben im Iran. Das heißt, wir hatten nur noch 2 Tage Zeit durchzufahren, leider. Und so konnte man auch nicht das Tor zur Hölle, das ist diese versunkene Gasförderstation, die einmal im Erdboden verschwunden ist. Und jetzt Methangas ausströmt und brennt. Das ist eigentlich eine Touristenattraktion in Turkmenistan. An der musste mir aus Zeitgründen tatsächlich vorbeifahren. Dann hätte man es nicht geschafft innerhalb von den 2 Tagen. Und hier in den Kreisen ein Visum zu überziehen, das machen wir lieber nicht.
Sind die Regularien da so hart? Also.
Wie man es hört, ja. Also man hat da an den Grenzen, das kennen wir hier gar nicht mehr in der EU. Also da hat man schon Respekt vor den Zöllner und vor den uniformierten Kräften, die da unterwegs sind. Also da gibt es keine Diskussionen. Da gibt es da nicht.
Okay, ja, andere Welt, ja. Nicht nur bei der Straße, sondern auch bei den Offiziellen. Ja,
ja, das waren die Schlaglöcher von Turkmenistan. Und dann, Usbekistan ähnlich, aber dann ging es dann in Tadschikistan ins Gebirge. Ja. Und da musste man also nach jeder Kurve mit Steinschlag rechnen. Da sind viele Felsen und Steine auf der Straße gelegen. Mal war die Straße ganz weg. Da, ohne Schilder, ohne Vorwarnung. Da musste man dann irgendwie eine Böschung runterfahren und auf der anderen Seite wieder hoch. Okay. Das macht dann aber auch jeder, weil da gibt es dann keine Verkehrsschilder oder Umleitungsschilder. Da muss man sich dann halt was einfallen lassen.
Ja, denn da fahren ja auch LKWs und so wahrscheinlich vorbei, oder? Die da die Waage transportieren.
Ja, also das geht dann gerade so. Das sind viele aus China, kommen da LKWs. Also die müssen eigentlich, für unsere Verhältnisse exakt, da brauchst du eigentlich so Baustellenfahrzeug, aber es geht doch irgendwie. Erstaunlich, wie die da unterwegs sind.
Ja, und ihr habt es wohlbehalten durch die Schluchten geschafft, also vorbei an die Berge, wurdet von Steinschlag zum Glück verschont und seid dann eines Abends mit einem Hirten ins Gespräch gekommen, der in Tadschikistan euch gesehen hat, euren Bus. Das war also mein persönliches Highlight in eurem Reisebericht, denn der Hirte hat euch dann zu sich daheim eingeladen.
Ja, genau. Das war im Wakhan-Korridor, den wir entlang gefahren sind, direkt an der afghanischen Grenze. Da haben dann auch diverse Kampfhandlungen stattgefunden vor unseren Augen. Das muss man nicht unbedingt erleben, aber es war auch durchaus eindrucksvoll, direkt am Hindukusch. Und wir waren aber auf der tadschikischen Seite in Sicherheit quasi. Ne?
Ja.
Und wir haben aber trotzdem gesagt, also da am Fluss unten wollen wir nicht unbedingt übernachten. Wir müssen uns irgendwo was suchen, wo irgendjemand anders auch noch ist oder wo was ist halt. Ja,
ja, ein bisschen der Schutz, ja.
Und da war, eine Ortschaft und da war eine stillgelegte Garage augenscheinlich unbenutzt mit der Einfahrt. Und da haben wir uns mal reingestellt. Und dann ist der Hirte gekommen mit seinen Geißen und hat guckt und habe ich den so mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, ob das möglich ist, dass man hier stehen bleiben kann zum Schlafen. Und dann hat er sich das anguckt, hat gesehen, unsere Landkarte auf dem Auto und wo wir herkommen. Und dann ist der ganz aufgeregt worden und ist als Beifahrer zu mir eingestiegen. Paddy ist Hände auf der Rücksitz.
Ja.
Und hat uns dann der Ort hoch zu seiner Verwandtschaft und vor die Schule und vor der Dorflade. Und dann haben wir dort das Auto abgestellt zum Übernachten. Sind dann abends bei ihm eingeladen gewesen, bei ihrer Flasche Wodka. Die Frau hat dann noch gekocht.
Ja, was gab's denn?
Ja, einheimisch, also ich meine, es ist klar, da gibt es in der Hauptsache Kartoffeln und Kartoffeln und dann gibt es noch mehr Kartoffeln. Also da gibt es, die haben ja nichts.
Ja,
und alles, was hertransportiert wird, wird mit so, das sind meistens Geländewege, die gleichzeitig als Taxi funktionieren, wenn die Leute, die dort wohnen, in der Hauptstadt mal 2-3 Wochen zum Arbeiten hingehen, dann wird er die da mitgenommen und wieder zurückfahren. Und gleichzeitig ist da der Dachgepäckträger natürlich voll mit Ware, die dann mitbringen. Und das muss dann eine Weile heben und so. Wird da der Laden auch bestückt. Also da gibt's dann natürlich von den einheimischen Geißen und was sie halt so an Viecher hin.
So Art Eintöpfe dann.
Ja, hausgemachte Sache. Sagen wir einfach mal, hausgemachte Kost gibt's da. Und sehr gut auch. Ja,
fast wie daheim.
Ja.
Ja, schön. Und das habt ihr ja öfter erlebt, so die Gastfreundschaft, die Offenheit der Menschen, denen ihr begegnet seid.
Ja, sie machen ja auch dann in den Ortschaften ein bisschen Werbung für. Es gibt ja, wir sind ja die einzige Pamir Highway, gibt ja viele so Globetrotter und Overländer, die da unterwegs sind, teilweise mit dem Fahrrad, gell, wir haben auch einige getroffen. Die fahren dann quer über den Globus, gell. Und Die haben dann Schilder dran, da steht Homestay links oder rechts und dann fährst du deine Schilder nach und dann kommst du dann zum Wohnhaus und dann stelle die dir ein Zimmer zur Verfügung, das bezahlt man in der Regel dann in Dollar. Da ist dann Frühstück, also Frühstück heißt eine Tasse, also Tee, frisch gebackenes Brot und Butter. Mehr gibt es dort nicht zum Frühstück. Und das ist dann inbegriffen und dann zahlt man da ein entsprechender Betrag, 4-5 Dollar, gell, rundet man auf. Und so, das ist für die dann noch ein Nebeneinkommen. Also wir haben dann im Pamirgebirge selber kaum im Bus schlafen müssen. Wir haben natürlich immer das Homestay in Anspruch genommen. Da unterstützt man die ja auch ein Stück weit.
Ja, und zwar wahrscheinlich auch wärmer für euch, oder? Hattet ihr Heizung im Bus dabei?
Also wir hattet eine Gasheizung drin, die ist aus, von, gehört zur Ausstattung, zur Campingausstattung von dem Bus. Aber die haben wir dann nicht oft benutzen müssen, das ist richtig.
Es gab eine Situation, in der euch die Höhe doch ein bisschen Probleme gemacht hat, nämlich als der Motor die Höhe gespürt hat. Erzähl mal, wie das war, denn man muss ja wissen, der Luftdruck war deutlich geringer als sonst. Was habt ihr dann machen müssen am Motor? Da gab es ja auch so einen Moment.
Ja, das, da muss man halt sich merken, wie die Grundeinstellung ist von dem Motor, die man zu Hause vorgenommen hat. Und dann muss man eben an der Gemischregulierschraube, wo man den Kraftstoff eben, Leerlaufkraftstoff einstellt, da kann man dann ein bisschen was eingreifen, ohne Messgerät. Man dreht die Schraube eine halbe Umdrehung in die oder in die andere Richtung. Das verbessert das Ganze etwas, aber natürlich 4.655 Meter.
Ja.
Da hört es einfach auf mit dem Vergaser. Da müssen wir dann andere Maßnahmen eigentlich ergreifen. Aber mit angepasstem Fahrverhalten, und außerdem sind es Steigungen, da kommst du über den ersten, zweiten Gang sowieso nicht raus in dem Gelände. Also normalerweise braucht man, also das geht mit nicht mit viel Autos, was wir da mit dem T2 gemacht haben. Normal brauchst du da schon Allrad. Also das ist schon eine Wundertüte, der T2 für mich selber noch. Jetzt muss ich trotz allem Trotz aller Erfahrung, die ich habe, muss ich sagen, das ist unglaublich. Mit dem T2 kannst du die eigentlich nicht festfahren. Das ist fast unmöglich.
Aber einmal habt ihr euch festgefahren im Schnee. Und da hatte der Glück, dass andere Fahrzeuge dabei waren.
Ja, das war, wo wir dann runter zu uns gefahren sind, sind wir über ein Schneefeld gefahren. Mhm. Und das war eigentlich ein Fehler, den macht man eigentlich nicht oft. Den macht man halt als Anfänger und das sind wir ja eigentlich, weil man solche Terrains mit mal ohne Geländewagen gar nicht befährt eigentlich.
Ja, ja.
Wir sind mittags über das Schneefeld gefahren. Hätten wir es morgens um 6 oder 7 gemacht, wären wir nicht eingebrochen.
Mhm.
Wir sind aber eingebrochen. Das heißt, der VW-Bus ist mit dem gesamten Unterboden auf dem Schnee aufgesessen.
Oh.
Und die 4 Räder waren im Wasser.
Ah.
Und ja, da ging's, also dann mussten wir dann halt mit dem Wagenheber schaffen, Steine unterbauen und dann so Meter für Meter nach vorne fahren. Und auf einmal sind dann eben 2 russische Geländewege da gestanden, die uns dann, hat uns einer dann rausgezogen. Und so wie sie gekommen sind, sind sie wieder verschwunden. Und es war an dem Tag war das überhaupt die einzige Person und die einzige Autos, die uns da verkommen sind. Also da war niemand, der ganze Tag nichts und niemand.
Ja.
Und genau zum richtigen Zeitpunkt sind die praktisch auftaucht.
Manchmal soll es einfach so sein, gell?
Ja, 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 ja. Aber da haben wir gewusst, wir machen alles richtig mit unserer Reise, das soll so sein.
Ja. War das auch dein Highlight, da oben zu stehen auf 4655 Meter, die ganzen 7000er um euch rum, das Panorama, der Blick auf das Gebirge?
Ja, der war kurz vorher beim Erreichen der Pamir-Hochebene einmal und dann auch der höchste Punkt natürlich auf der ganzen Pamir-Route, nämlich der Akbaital-Pass mit der Höhe und das dann halt mit dem T2 und nicht mit irgendeinem Auto, mit irgendeinem neuen Auto oder mit irgendeinem riesen Reisemobil, was es so alles gibt, sondern mit dem ganz normalen T2.
Ja.
Mit dem serienmäßigen eigentlich, gell? Ein bisschen ein umfunktionierter Fahrradträger mit Ersatzkanister und Ersatzräder.
Mhm.
Und der Box auf dem Dach, alles andere ist der T2, wie du ihn kaufen kannst. Oder
ja. Hast, ne? Manchmal braucht man nicht viel. Also es gibt ja manchmal Segler, die mit einem 20-Fuß-Boot über den Atlantik rüber segeln. Und ja, also man muss einfach sein Handwerkszeug verstehen, denke ich. Ihr seid besonnen gefahren. Ihr habt gewusst, in etwa, wie ihr mit dem T2 umgehen müsst, und das war wahrscheinlich die halbe Miete, oder?
Eher die Dreiviertelsmiete.
Okay.
Also fahren als Intuition und nicht als Stress oder als Anstrengung, sondern einfach das Fahren muss nebenher funktionieren und dann sind die restlichen 100% vom Kopf sind auf der Straße und mit dem Straßenverhältnis beschäftigt und mit dem Verkehr.
Ja. Hast du dann überhaupt genießen können, wenn du so konzentriert fahren musstest? Weil der Weg ist ja eigentlich so das, was man genießen möchte. Der Weg ist das Ziel, das Fahren ist das Ziel. Wie war das für dich von der Konzentration her?
Wir waren zu zweit. Da ist immer mal wieder einer von uns zwei auf dem Beifahrersitz gesessen.
Mhm.
Wir haben Zeit, wir haben oft angehalten, sind ausgestiegen. Wie man es halt macht mit so einem Busle, wenn man alles dabei hat. Und einfach mal eine Stunde nachguckt und Landschaft genossen. Also da kann man dann schon, also während dem Fahren muss man fahren.
Mhm.
Das ist schon richtig. Ja. Das war nicht immer ein Genuss, das muss man sagen.
Spätestens am Ende der Reise war es aber für dich ein Genuss, denn du hast deine Familie wieder getroffen. Also du bist dann über Russland nach Finnland, Schweden und in Norwegen habt ihr euch wieder getroffen.
Nee, in Stockholm.
In Stockholm schon, okay.
Genau, also in Stockholm ist der Paddy dann zurückgeflogen und hat... Die haben, also meine Frau und die Kinder und der Paddy, sind sich sogar am Flughafen getroffen.
Ach, zufällig.
Hier in Deutschland, ja, zufällig. Und ja, kurze Zeit später war dann meine Familie in Stockholm. Und dann, ab da war es eigentlich dann ein ganz normaler Skandinavien-Urlaub, so wie immer.
Ja. Und dennoch bleibt da diese Reise, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Wenn es jetzt eine Sache gäbe, die du anderen mitgeben kannst, die... gegebenenfalls auch sowas planen, die noch unschlüssig sind. Was hast du aus der Reise gelernt? Was hast du mitgenommen und was kannst du anderen weitergeben?
Also das Wichtigste war, ohne Vorbehalte loszufahren. Sich nicht so viel von anderen erzählen lassen. Selber Gedanken machen. Hervorragende Vorplanung ist notwendig. Also das muss in meinen Augen sein in den Regionen. Auch was das Auto anbetrifft. Man muss einfach vorher alles gemacht haben. Und ja, dann, wie soll ich sagen, also ich habe viele Blogs gelesen im Internet, im Voraus. Eine Geschichte, also zum Beispiel mitdenken, das ist auch noch so eine Sache. Eigenverantwortung ist zwingend notwendig und dann mitdenken. Ich habe so viele Blogs gelesen, wo die Leute Schwierigkeiten gekriegt haben mit der Kraftstoffqualität oder mit dem Dreck im Kraftstoff, ob Diesel oder Benziner. Ja. Mhm. Die sind dann da tagelang umeinander, haben, weiß nicht wie oft, der Filter rausgemacht und putzt, weil sie sich in den Dreck eingefangen haben. Also man tankt ja grundsätzlich aus Kanister. Da gibt es ja keine Zapfseile in dem Sinn. Mhm. Höchstens Spritpumpe, die dann einen Eimer füllen. Und mit dem Eimer wird dann eingeleert.
So handbetriebene Pumpen?
Dann nee, irgendwie. Schon. Also die haben teilweise ausrangierte Zapfseile aus Deutschland oder aus Europa.
Aha, ja.
Die funktionieren aber nur als Pumpe. Da wird dann ein 10-Liter-Eimer gefüllt und dann weiß man, jetzt hat man 10 Liter.
Mhm.
Und aus dem Eimer leert man es dann in einen Trichter ins Auto rein. Und die Trichter haben zwar ein Netz innen drin.
Mhm.
Das ist aber immer kaputt gewesen, wenn wir reingeguckt haben. Und solche Kleinigkeiten, ja, wir haben in der Türkei haben wir noch Feinstrümpfe gekauft.
Ja.
Und haben die dann grundsätzlich über den Trichter unten drüber gezogen.
Ja.
Und dann tankt. Und da war schon ab und zu mal Dreck drin. Aber wir sind durch die ganze Länder durchgefahren, diese 20.000 Kilometer. Und im Herbst nach dieser Reise war ich mit dem gleichen Spritfilter noch in England auf dem VW-Bus treffen. War keine Notwendigkeit, den Spritfilter auszutauschen. So sind wir zum Beispiel durchgefahren. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, vorbereiten, Gedanken machen, nicht Schalou machen lassen von anderen, die vielleicht schlecht berichtet, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Das ist eigentlich so das A und O. Ja,
ja. Ja, es gibt immer Wege. Wenn es eine Idee gibt, gibt es immer einen Weg, diese Idee wahr werden zu lassen. Und ich finde es, wie gesagt, genial, wenn jemand dann wirklich so eine Reise umsetzt, so wie du. Und ja, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg mit dem Bus immer eine gute Fahrt. Bin gespannt, wo es dich sonst noch so hinverschlägt in der Zukunft. Und wie gesagt, danke für die Einladung. Danke, dass ich heute bei dir in der Werkstatt sein durfte und mit dir einen Einblick bekommen durfte in deine Reise.
Ja, immer gern. Und ich hoffe, dass noch weitere Reise folgen können. Derzeit ist es weniger die Familie und das Fahrzeug, sondern eher die politische Situation, die wir gerade haben, wo euch daran hindert, dann solche Aktionen nochmal durchzuführen. Mhm. Hoffen wir, dass es wieder besser wird.
Ganz bestimmt, Gunter. Dann dir alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenso, danke.
Alles klar, dann euch da draußen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.